auch von mir. Schön, euch nur halb zu sehen. So hell hier. Ja. Jawohl. Da. Jetzt sind wir. Mit jedem Tag in der Adventszeit, mit jedem Sonntag, zünden wir ja eine Kerze an. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein analoger Countdown. Ja? Vor der digitalen Zeit. Jeden Sonntag eine Kerze mehr, bis alle angezündet sind. Das ist ein richtig schönes Bild. Ich weiß nicht, mal eine ganz kurze Blitzumfrage. Wer hat schon einen Adventskranz zu Hause? Mal jetzt so ganz kurz. Also ich, ja. Wow, ja, für richtig viele, hey. Stark. Wenn nicht, ich will ja keine Werbung machen, aber es gibt noch ein paar. Adventskränze sind was richtig Schönes. Gibt es ja erst seit 200 Jahren so wirklich. Es steht jetzt auch nicht in der Bibel, dass es Adventskranz gibt. Aber der Herr Wiechern, der hat die damals begonnen mit seinen Heimkindern und hat da so 24 Kerzen aufgestellt als Countdown, damit die so Stück für Stück, dass sie sehen, wie lang es denn noch ist, bis es endlich soweit ist, damit die zugucken können. Aber der Adventskranz mit seinen Kerzen ist damals wie heute mehr als nur ein schöner Countdown für Kinder. Das ist er auch. Aber er ist noch mehr. Denn es steckt auch unglaublich viel Symbolkraft drin. Nämlich diese zwei altbekannten Bilder von Dunkelheit auf der einen Seite und Licht auf der anderen Seite. Dunkelheit und Licht. Und darum geht es in unserer Themenreihe, um Dunkelheit und Licht. Dunkelheit und Licht, das sind jetzt erstmal sehr allgemeine Metaphern, die findest du in fast jeder Religion, in fast jeder Kultur kommt es irgendwie vor. Und eigentlich jedes Mal geht es darum, dass Dunkelheit für das Böse steht, was im Kampf mit dem Licht ist, mit dem Guten. Und es geht immer darum, wie das Gute die Dunkelheit besiegt. Das Gute, das Böse besiegt, wie sie triumphiert. Und als Christen sagen wir, dass Jesus das Licht ist, das die Dunkelheit besiegt hat. Aber ich könnte auch sehr gut verstehen, wenn du heute hier bist, vielleicht zum ersten Mal und dich fragst, ja also okay, den Jesus, den ihr hier so feiert, so gut ist er ja wohl doch nicht, oder? Also mal ganz ehrlich, es ist doch immer noch dunkel. Ist es wirklich so hell, wie ihr tut? Was hat sich denn bitte verändert in dieser Welt, in der Zeit, seitdem Jesus da war? Was hat sich da verändert? Ist es wirklich so viel heller geworden? Wenn man mal so in Summe guckt, ganz ehrlich, dann läuft es bei euch Christen auch nicht so toll. Ich könnte verstehen, wenn es dir so geht, wenn du diese Frage in deinem Herzen hast. Und ich glaube, wir müssen ganz neu verstehen, was Jesus damit meint, wenn es um Dunkelheit und Licht geht und was genau dieses Licht ist und was es bedeutet. Und genau darum soll es an den kommenden Sonntagen gehen. Das ist erstmal ein sehr allgemeines Bild, aber wir wollen uns an 5 Sonntagen in diesem Jahr anschauen, was Jesus für einen Unterschied macht, der heute noch seine Auswirkung hat. Wo dieses Licht heute ganz konkret hineinscheint und was es mit uns macht. Und wir haben uns so 5 Herausforderungen angeschaut. Wir haben sie mal Winde genannt, die so eine Kerze drohen auszupusten. Die wie so ein Wind diese kleine Flamme ersticken können. Und wir werden uns anschauen, wie Jesus Licht hineinbringt. Bevor wir starten, möchte ich noch mit uns beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Geliebter Herr Jesus, vor 200 Jahren bist du auf diese Welt gekommen, um es hell werden zu lassen in dieser Welt, in einer Welt voller Dunkelheit. Ich bitte dich, öffne du jetzt unsere Herzen und unsere Ohren und sprich du hinein. Lass uns hören, was du heute sagen möchtest. Danke, dass du heute redest. Amen. 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen sind vor ein paar Tagen war es soweit, der 8 Milliardenste Erdenbürger ist geboren worden, ist zur Welt gekommen. Eine schier unüberblickbare Zahl an Menschen. Wenn man so überlegt, zur Zeit des Alten Testaments, da lebten auf der Erde gerade mal so viele Menschen wie heute in so einer Großstadt wie London oder Rio de Janeiro oder Bangkok. So mit Jesus rum, als Jesus war, vor 2000 Jahren waren es schätzungsweise circa 250 Millionen Menschen. Die erste Milliarde wurde um das Jahr 1800 geknackt. Und jetzt sind wir bei 8 Milliarden Menschen. Das ist eine ganz schön steile Kurve. Es gibt so viele Menschen um uns herum, wie es noch nie zuvor gab. Und gleichzeitig haben wir laut Umfragen eine unglaublich hohe Anzahl an Menschen, die sich einsam fühlen. Statistisch gesehen fühlen sich 14% der Menschen in Deutschland einsam. Also jeder Siebte hier im Raum müsste unter Einsamkeit leiden. Und zwar so stark, nicht nur so ein bisschen einsam, oh, heute geht es mir nicht so gut, sondern Einsamkeit in einem Maße, dass es seelische und körperliche Probleme bereitet. Dass ich Auswirkungen habe, bis hin zu Kopfschmerzen kann dazugehören, Verdauungsstörung, Schlafstörung, Essstörung, Ängste, zwanghaftes Verhalten, bis hin zu schweren Depressionen, Selbstmitleid. Das sind alles so Begleiterscheinungen, die dazugehören könnten. Dieses Phänomen ist kein Geheimnis. Die Politik beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit, auch schon lange vor Corona. Corona hat es natürlich verschärft, aber es ist schon weit vorher. Karl Lauterbach hat vorgeschlagen, dass wir einen Regierungsbeauftragten für das Problem der Einsamkeit einsetzen sollten, um dem entgegenzuwirken in der Gesellschaft. Die Engländer haben schon 2018 ein Einsamkeitsministerium gegründet. Theresa May damals hat es gegründet, weil sie gesagt haben, wir haben ein Problem mit Einsamkeit. Immer mehr Menschen vereinsamen. Wie einsam sich jemand fühlt, ist natürlich jetzt ziemlich schwer einzuschätzen, denn Einsamkeit, das ist ein Gefühl. Wenn jemand den Eindruck hat, allein oder abgeschieden zu sein, dann entwickelt sich ein Zustand der Traurigkeit. In der Bibel finden wir das immer wieder, dass Menschen dieses Gefühl haben, dieses Gefühl der Einsamkeit. David, der bringt zum Beispiel im Psalm 142 seinen Frust zum Ausdruck und sagt, schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Ein Mensch, der Einsamkeit erlebt. Ganz ähnlich geht es dem Propheten Jeremia, der klagt über seine Isolation in Jeremia 15 und so ähnlich er formuliert, nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen, nein, einsam war ich. In der Bibel haben wir immer wieder Menschen, denen es schon ganz genauso ging. Es ist nicht nur ein neuzeitliches Problem, Einsamkeit gab es schon immer. Aber das Maß nimmt in letzter Zeit zu. Beide, sowohl David als auch Jeremia, die haben den Eindruck, dass niemand an ihrer Seite steht. Wer einsam ist, der fühlt sich allein und sehnt sich gleichzeitig nach Gemeinschaft mit anderen. Das ist so ein Zwischending. Und genauso geht es David auch hier. Das kann jetzt sehr viele Ursachen haben, was Einsamkeit auslöst. Da gibt es ganz viele Gründe. Häufig erleben wir Einsamkeit, wenn große Veränderungen in unserem Leben passieren. Jobwechsel, Schulwechsel, Studium. Oder wenn sich Beziehungen verändern, wenn unsere Kinder wegziehen, wenn Freunde weggehen, liebe Menschen sterben, Streit in der Familie. Das alles kann Einsamkeit auslösen. Oder wenn alles zusammenkommt, wie in so einem Krieg in der Ukraine und du flüchten musst und weg musst, Veränderungen. Das löst Einsamkeit aus. Unheilbare Krankheiten oder außergewöhnliche berufliche Herausforderungen, die mich richtig an den Rand bringen. Oder aber auch, wenn die Lebensumstände sich ändern oder liebgewordene Muster sich verändern. Wenn jemand sagt, wir müssen hier was verändern und du sagst, oh, das habe ich aber schon immer so gemacht. Das bringt Menschen in Einsamkeit. Kein Wunder, dass Corona das Ganze verschärft hat. Einsamkeit tut weh, weil es ein Mangelzustand ist. Zuneigung fehlt, Liebe fehlt, Nähe und Wärme fehlen und das Gefühl für irgendeinen Menschen auf dieser Welt wichtig zu sein. So geht es jemand, der einsam ist. Einsamkeit ist ein gefährlicher Zustand. Es ist was Gefährliches, denn einem Einsamen fehlt ein Spiegel. Ihm fehlt ein Gegenüber. Menschen, die ihn ermutigen, Menschen, die ihn bestätigen. Aber auch Menschen, die kritisieren, korrigieren. Sprich, einfach mal Menschen, die mit einem lachen und weinen können. Das fehlt an dieses Gegenüber. Das ist meine Frage an dich. Hast du solche Menschen? Hast du so einen Spiegel, die mit dir lachen, die mit dir weinen, die dich korrigieren und ermutigen und ermahnen? Allerdings dürfen wir uns nichts vormachen. Beziehungen allein, also Menschen um sich herum, sind noch kein Schutz vor Einsamkeit. Auch in unserer Gesellschaft kann man sich einsam fühlen, auch wenn man Menschen um sich herum hat. Das Problem ist häufig nicht mal die Anzahl der Kontakte. Gerade Menschen, die unglaublich viele Leute am Tag treffen, können sich einsam fühlen. Nämlich gerade dann, wenn die Qualität der Beziehungen, der Gespräche auf einer reinen Sachebene sind. Ich habe nur Sachgespräche, aber es geht nie um Beziehungen, es geht nie um mich, wie es mir geht. Und da verstehe ich gut, wenn man sich nicht gesehen fühlt. Und da gibt es auch noch Einsamkeit zu zweit. Wenn man keinen Draht mehr miteinander hat, wenn man sich nicht mehr zuhören kann, wenn man sich einfach nichts mehr zu sagen hat, wenn man sich nicht mehr anschaut. Die Einsamkeit in der Ehe ist für viele wahrscheinlich die schlimmste Form der Erfahrung von Einsamkeit. Das ist, auf der einen Seite ist da jemand da, da ist jemand in der Nähe, aber er ist nicht nah, mir nicht nah. Da ist einer mit mir, aber doch irgendwie oft gegen mich. Wieder statistisch gesehen, wenn man da mal reinschaut, fühlen sich 1/4 aller verheirateten Menschen in Deutschland einsam. 1/4. Ein unglaublich hoher Prozentsatz heiratet, um das Alleinsein loszuwerden, weil er sagt, ich will nicht mehr allein sein. Und genauso viele scheiden sich wieder, weil sie sagen, ich will dieses Alleinsein endlich wieder loswerden. Statistisch. Interessanterweise fühlen sich sogar gerade junge Menschen einsam. Junge Menschen, die, wenn man so bedenkt, dass die dank Smartphone, Instagram, WhatsApp, Signal, Trema und so weiter eigentlich Kommunikationskanäle ohne Ende haben, und wahrscheinlich mit so vielen Menschen an einem Tag in Kontakt sind, wie keine Generation vor uns. Und trotzdem fühlen wir uns einsam. Facebook und Co., die haben uns versprochen, dass die Digitalisierung uns Freunde verschafft. Dass wir Beziehungen haben, dass wir auf einmal endlich mit Leuten unterwegs sein können, auch wenn sie am anderen Kontinent sind. Aber die Wahrheit ist, diese Follower, diese digitalen Freunde sind kein echter Beziehungsersatz. Es fühlen sich immer mehr gemeinsam einsam. Jeder für sich, vor seinem Fernsehen, vor seinem Smartphone. Technologie steht ganz weit oben bei den Gründen für Einsamkeit. Einsame Leute sind also nicht unbedingt Menschen, die keine Leute um sie herum haben. Es sind nicht unbedingt die Menschen, die keine Kontakte haben. Aber es sind Menschen, deren Kontakte keinen Tiefgang mehr haben. Deren Kontakte, die Bindekraft verloren haben. Sie finden keinen gemeinsamen Anker mehr und so verliert sich vieles und es treibt so auseinander, ohne dass man da was dafür tun muss. Die Fachleute, die sprechen davon, diesem interaktiven Dilemma der Einsamkeit. Denn wenn sich jemand so in so einem Loch der Einsamkeit, in so einer Dunkelheit befindet, dann entwickelt der Betroffene, ob er das jetzt will oder nicht, aber er entwickelt soziale Einstellungen und Verhaltensweisen und Gefühle, die von allen anderen, vom gesellschaftlichen Standard abweichen. Es muss nicht, aber es kann zu einer Art Dauerschleife kommen, in der ich mich einerseits sehne nach Menschen, ich sehne mich nach Kontakten und gleichzeitig stoße ich diese Menschen von mir wieder weg, weil ich mich so einigle. Ich ziehe meinen Kreis immer enger um mich herum. Meine Welt wird kleiner und kleiner und ich denke in Kategorien von die da draußen und hier ist böse, hier ist gut, keiner mag mich. Einsamkeit kann mich immer enger, immer bitterer, immer egoistischer und egozentrischer werden lassen. Und gleichzeitig sehne ich mich nach Menschen. Dieses Dilemma, ich stoße sie ab und gleichzeitig wünsche ich es mir. Doch so weit muss es nicht kommen. Wir können gegensteuern. Und ich vermute mal, jeder kennt von uns so eine Phase, in der wir uns einsam gefühlt haben. Es gibt auch ein normales Einsam. Das kann ganz natürlich sein. Vielleicht hast du erst vor kurzem durch den Tod einen lieben Menschen verloren. Vielleicht steckst du in einer Trennungskrise oder einer Scheidungsphase. Oder es gab vor kurzem irgendwelche außergewöhnlichen Umstände. Umzug, schwere Krankheit. Da gibt es ein Normal an Einsamkeit. Und ich könnte es jetzt sehr gut verstehen, wenn du dich fragst, ganz ehrlich, wie soll mir Jesus hier und heute dabei eine Hilfe sein? Was soll es mir bringen, mit Einsamkeit umzugehen oder anderen zu helfen, die in der Einsamkeit sind? Wo bitte scheint in dieser Dunkelheit, in diesem Loch der Einsamkeit, das Licht Jesu? Wie macht Jesus hier einen Unterschied?
An dieser Stelle macht es vermutlich Sinn, zwei Begrifflichkeiten voneinander zu trennen. Nämlich auf der einen Einsamkeit und Alleinsein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Einsamkeit ist ein emotionales Problem. Es ist ein Gefühlszustand der Leere und der Verlassenheit. Ganz unabhängig davon, wie viele Leute ich tatsächlich um mich herum habe. Das, was wir gerade hatten. Ich kann viele Menschen haben um mich herum und mich trotzdem einsam fühlen. Alleinsein auf der anderen Seite ist der äußere Zustand, die physische Trennung von anderen. Das Wort Alleinsein, das kommt aus diesem Doppelbegriff von ursprünglich von alle und einer. Also alles, was ich habe, ist einer, nämlich mich selber. Allein. Während Einsamkeit in der aller Regel eine negative Erfahrung begleitet von bedrückender Hoffnungslosigkeit ist, kann Alleinsein etwas unglaublich Positives sein. Auch eine positive Erfahrung sein, etwas, was potenziell auch konstruktive Zeiten sind. Wo ich sage, ich brauche das auch mal, die Zeiten des Alleinseins für Kreativität und Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus, der kannte beides. Er weiß genau, wovon er redet. Er kannte Einsamkeit und er kannte Alleinsein. Der Jesus, der war ein Beziehungsmensch. Der hatte unglaublich viele Freunde und Leute um sich herum und war ständig mit ihm im Gespräch. Er liebte das Leben, aber er kannte auch die andere Seite. Er kannte auch die Seite dieses Trauer und Schmerz und diese Trauer, den auch die Einsamkeit mit sich bringt. Als einer seiner besten Freunde, Lazarus, stirbt, weint Jesus und er schämt sich seiner Tränen nicht. Er trauert und wünscht sich diesen Freund zurück. Tränen sind nie falsch. Sie wurden uns von Gott gegeben. Den Schmerz der Einsamkeit zu erleben, das ist keine Sünde. Jesus leidet genauso mit. Und gleichzeitig kennt Jesus auch das Alleinsein. Ganz bewusst sondert sich Jesus immer wieder ab. Wir lesen das immer wieder. Er sagt, gerade wenn viele Menschen um ihn herum sind, sondert er sich ab und sagt, ich will allein sein. Ich brauche Zeit mit Gott. Die Bibel, die lehrt uns, dass jeder Mensch, du das und ich, dass jeder Mensch eine tiefe innere Sehnsucht hat. Die tragen wir mit uns. Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Das ist was ganz Normales, was Natürliches. Gott hat es in uns hineingelegt. So sind wir geschaffen worden. Das ist der Grund, warum wir dieses Verlangen nach Geborgenheit haben. Doch diese Sehnsucht wird kein Mensch alleine stillen können. Auch nicht um uns herum. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich wünsche, dass mein bester Freund dazu führt, dass ich mich immer gut fühle, das wird nicht gelingen. Auch nicht meine Kinder, meine Gemeinde und auch nicht mein Ehepartner wird dieses Loch, dieses Sehnsuchtloch in mir stillen können. Dazu sind sie gar nicht in der Lage. Und wenn wir uns dann trotzdem versuchen, stille dieses Loch. Ich wünsche mir jemand, der mir dieses Loch stillt, dann bürde ich ihnen etwas auf, was sie nicht schaffen. Und wenn wir uns daran klammern, dann werden wir unweigerlich enttäuscht werden müssen. Dann landen wir bei dem vorher beschriebenen Dilemma der Einsamkeit. Vielleicht gelingt es mal für eine kurze Zeit. Vielleicht gelingt es für eine kurze Zeit, sich nicht mehr einsam zu fühlen. Wie so eine Art Ersatzbefriedigung. So wie die Chips abends beim Fernsehen. Ne? Boah, kurze Zeit, das war perfekt. Schokoladechips, sehr gut. Und für eine kurze Zeit denke ich nicht mehr dran. Vielleicht am Abend denke ich, es war zu viel. Aber schon eine Woche später denke ich, ja, kann mal wieder sein. Der Effekt hält nicht an. Diese Glückshormone lösen das Problem nicht wirklich. Wir brauchen zuerst die tiefe Beziehung zu Gott, um anschließend zu anderen Menschen, ungeachtet von ihrer Reaktion, um sie ihnen liebevoll begegnen zu können. Erst dann, wenn wir eine tiefe Beziehung zu Gott haben, sind wir in der Lage, Beziehung zu Menschen zu haben und sie nicht abhängig davon zu machen, wie sie auf mich reagieren. Wenn wir im Alleinsein uns Gott zuwenden, anstatt uns abzuschotten, wenn wir uns öffnen für Gott, dann wird die Einsamkeit zu einer Chance. Alleinsein mit Gott kann der Ort werden, wo ich tiefe Fragen stellen darf. Wo ich Fragen stellen darf, was mich berührt, was mich bewegt, wo ich abladen kann. Das kann ein Hinwenden zu Gott sein. Anstatt um mich selber zu kreisen, durchbreche ich diesen Kreislauf, indem ich mich hinwende zu Gott. Hinwende. Und das ist die Chance. Das ist die Chance von diesen dunklen Zeiten. David, der tut das in manchen Psalmen auf eine irritierend ehrliche Weise. Hier, ich habe nochmal einen Psalm mitgebracht, 22, dort heißt es, dir haben unsere Väter vertraut, sagt David zu Gott. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber, ich bin ein armer Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich und verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. David, der wirft es einfach an Gott hin in dieser Einsamkeit. Leider sind es meistens gerade diese tiefen Momente im Leben, die einen das lehren, die einen tief schürfen lassen. Das Interessante ist, dass Menschen, die allein sein können, beziehungsfähiger werden. Jemand, der immer nur abgelenkt ist, der ist in der Regel nicht fähig dazu, sich tief auf andere Menschen einzulassen. Wer ständig mit dem Smartphone unterwegs ist oder nebenher andere Dinge tut, wird nie in die Tiefe kommen. Menschen, die immer nur reden, die nie schweigen können, sind keine guten Gesprächspartner. Die Zeiten der Einsamkeit sind tief und wichtig, wenn wir uns nicht einigeln. Dann kann es zu etwas Wertvollem werden. Und ebenso brauchen wir Menschen an unserer Seite, andere Menschen, die Gemeinschaft. Als Jesus am Kreuz hängt, kümmert er sich liebevoll um seine Mutter, um seine Mama und sagt, hey Maria, guck mal, du siehst hier den Johannes, den Minderjährigen, das ist ab jetzt dein Sohn. Und Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und da heißt es, ab diesem Tag nimmt Johannes die Maria mit sich und sorgt für sie. Weil er genau wusste, Maria und Johannes, die brauchen Gemeinschaft, die brauchen Menschen an ihrer Seite. Wir hatten uns auf der Gemeindefreizeit, diejenigen, die dabei waren, haben uns um Gemeindefamilie gedreht, dass Gott uns eine neue Familie schenkt. Dass genau das passiert hier. Gemeindefamilie. Gott hat uns nicht erschaffen und geschaffen, um in einer Isolation zu leben, sondern um Gemeinschaft mit anderen zu haben. Eine Beziehung zu Gott aufzubauen, bedeutet auch immer Brücken zu anderen Menschen zu bauen. Das gehört zusammen. Wir brauchen beides. Ich habe dir zum Abschluss ein paar Tipps mitgebracht, die helfen können, Brücken zu bauen. Und zwar dann, wenn du sagst, ich erlebe das gerade selber. Ich erlebe gerade diese Einsamkeit. Das merkt vielleicht gar niemand, aber ich erlebe gerade Einsamkeit. Oder wenn du jemanden hast in deiner Umgebung, du sagst, ich glaube, der bräuchte das. Vielleicht hilft dir einer dieser Tipps. Tipps, die helfen, um rauszukommen. Erstens, lege Bitterkeit ab. Und zwar alle. Hebräer 12, dort heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Lege alle Bitterkeit ab. Das bedeutet, gewähre dem anderen die gleiche Gnade, die Gott dir zuteil geworden lassen hat. Gott hat gesagt, ich bin gnädig mit dir. Gewähre anderen diese gleiche Gnade. Bete für deine Feinde und für diejenigen, die dich verletzt haben. Konzentriere dich auf die Segnungen, die du erlebst. Und vertraue Gott deine Entscheidungen an. Erlaube Gott, deine Verletzungen und Enttäuschungen zu heilen. Zweiter Tipp, ist ein kurzer. Sei ein guter Zuhörer. Denn Redner gibt es genug. Sei ein guter Zuhörer. Drittens. Mach den ersten Schritt. Gerade wenn wir in der Einsamkeit sind, denken wir und wünschen uns, die anderen müssten doch kommen. Ich wünsche mir doch endlich mal gesehen zu werden. Aber mein Tipp, dreh es um, mach den ersten Schritt. Warum nicht mal einen Brief schreiben? Einen Brief schreiben an Freunde, an Verwandte, an Bekannte oder jemanden zum Essen einzuladen. Oder lade jemanden einfach nach Hause zu dir in dein Wohnzimmer ein. Oder melde dich für irgendeine Aufgabe, in der Gemeinde zum Beispiel. Ruf Leute an und frag mal nach, wie es ihnen geht. Nicht ich will abladen, sondern kümmere dich um andere. Der Tipp ist, geh auf andere zu, mach du den ersten Schritt, um aus deiner Einsamkeit rauszukommen. Vierter Tipp. Suche Wege, praktisch Liebe zu zeigen. Ihr merkt, es ist schon wieder umgedreht. Nicht suche Wege, praktisch Liebe zu empfangen, sondern suche Wege, praktisch Liebe zu zeigen, um aus deiner eigenen Einsamkeit rauszukommen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ohne zu erwarten, wenn ich jetzt aber das und das mache, dann will ich aber auch, ne? Dann muss er mir auch zuhören. Zum Beispiel bitte jemand deine Hilfe an, beim Einkaufen, Kochen, irgendwelche Renovierungsarbeiten, Autofahrten. Ermutige jemand anderes. Gib ihm einfach eine Ermutigung mit. Oder hilf jemand bei einer bestimmten Arbeit, die endlich mal fertig zu kriegen. Mein Opa hat immer gesagt früher, wenn meine Oma ihm gesagt hat, na Opa, was duschen auch du heute? Da hat er immer gesagt auf Schwäbisch, na ich helfe denen fertig werden, die sonst auch nicht fertig werden, die nichts denen. Also ich helfe denjenigen fertig zu werden, die sonst nichts tun und auch nicht fertig werden. Hilf jemand anderen, geh auf andere zu, mach den ersten Schritt, mach jemandem ein kleines Geschenk. Fünfter Tipp, den finde ich richtig wertvoll, such dir eine Kleingruppe. Kleingruppen, nenn es wie du willst, nenn es Hauskreis, in der Bibel heißt es Hausgemeinde, da findest du also die Begriffe mal dahingestellt, aber finde eine Gruppe, wo du geistig wachsen darfst. Finde eine Gruppe, wo ihr füreinander einsteht, wo ihr euch ermutigt, wo ihr ins Leben hineinguckt, wo tatsächlich Tiefgang passiert. Und nicht nur so, wir reden halt so, sondern Tiefgang. Entweder selber eine Kleingruppe starten oder erkundig dich. Wir haben auch jede Menge Kleingruppen hier. Komm gerne auf mich zu oder auch auf Rita. Wir helfen gerne, eine Kleingruppe zu finden. Sechster Tipp. Höre gute Musik, und zwar geistliche Musik. Es gibt so viele gute Lieder, so viele ermutigende Lieder. Mach es dir zur Gewohnheit, egal ob zu Hause oder beim Autofahren oder unterwegs, gute Lobpreismusik anzuhören. Es gibt so viele gute in jeder Stilrichtung. Also kann keiner sagen, oh, die Musik gefällt mir nicht. Du findest Klassik, du findest Rock, du findest alles, sogar Hardrock. Siebter Tipp, sei offen für Neues. Gib anderen die Gelegenheit, dich selber kennenzulernen, dass sie dich kennenlernen dürfen. Nimm an irgendwas teil, was du noch nie gemacht hast, irgendwas ganz Fremdes. Und sei bereit, Dinge aufzugeben, die keinen Nutzen mehr haben. Im Gebet mit Gott, frag ihn und sag, Herr Jesus, was soll ich aufhören, was ich schon lieb gewonnen habe und was soll ich neu anfangen? Zeig mir das, er wird es tun. Und last but not least, erwarte Gottes Handeln in deinem Leben. Erwarte, dass Gott wirklich handelt. Gib Gottes Wort Raum in deinem Leben, indem du Bibel liest, Bibelverse auswendig lernst und dann sagst, ich mache das auch, was da steht. Lass dieses Wort Gottes in dir wachsen und wuchern. Lass dich prägen von biblischen Gedanken und von dem Denken. Schreib auf, was Gott in deinem Leben tut, für ein Gebetstagebuch. Lass Gottes Wort in dir arbeiten. Und geh davon aus, Gott wird es tun. Er wird handeln in deinem Leben. 8 Tipps, bestimmt nicht vollständig, aber ich fand die so wertvoll, um aus der Einsamkeit rauszukommen oder anderen zu helfen. In der Adventszeit zünden wir jeden Sonntag eine weitere Kerze an. Eine Kerze ist zwar nur so ein ganz kleines, so ein unscheinbares Licht, aber es ist ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen der Vorfreude auf Weihnachten und auf ein Vorzeichen darauf, dass Jesus mal wiederkommt. Das ist wirklich eine kleine Kerze, aber wir zünden sie an, um uns daran zu erinnern, Jesus kam auf diese Welt an Weihnachten und er wird wiederkommen. Er wird nochmal kommen und dann wird er endgültig abwaschen. Er wird abwaschen alle Tränen, allen Schmerz, alle Trauer, alles Leiden. Und unsere erste Adventskerze heute, die soll ein Hoffnungszeichen dafür sein, dass Christus die Einsamkeit vertreiben möchte. Er wird es mal in der Ewigkeit tun, aber er will es auch jetzt schon tun. Er will auch jetzt schon hineinwirken. Amen. Ich bete noch mit uns. Geliebter Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung, die Freude in unserem Leben. Du bist gekommen auf diese Welt, in diese Dunkelheit hinein, um Licht hineinzubringen. Und wir freuen uns schon drauf, wenn du einmal wiederkommst. Aber ich danke dir, dass wir das jetzt schon erleben und sehen dürfen, wie du Licht hineinbringst ins Leben, wie du Licht hineinbringst in mein, in unser Leben und wie du in der Dunkelheit scheinst. Herr, lass uns in dieser Adventszeit immer wieder neu auf dich schauen, auf dich, das wahre Licht. Und lass uns erleben, wie du in uns Feuer machst, Raum machst, wie wir leuchten dürfen. Ich danke dir, dass du leuchtest. Amen.